Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, auf Puls 24. Heute mit der neuesten Parteichefin Österreichs. Gestern auf dem Bundeskongress der Grünen gekürt. Mit über 96% der Stimmen ist bei mir im Studio jetzt Leonore Gewessler, die frisch gekürte Parteiobfrau der Grünen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Frau Gewessler, Sie sind ab jetzt Chefin einer Oppositionspartei, aber Sie wollen in Zukunft, das dauert natürlich jetzt eine Zeit lang, wenn die Regierung hält, wieder regieren. Jetzt haben Sie gestern in Ihrer Rede aber gesagt, die Grünen haben sich in den letzten 5 Jahren Regierung verausgabt und darauf, worauf es ankommt, das sei zu kurz gekommen. Das klingt jetzt nicht nach Begeisterung und es klingt auch nicht nach fehlerfreier Bilanz.
Ich nehme für uns Grüne in Anspruch, wir haben in den letzten 5 Jahren intensiv mit Engagement und Herzblut gearbeitet, um dieses Land weiterzubringen und das Leben der Menschen in diesem Land leichter zu machen, vom Klimaticket angefangen. Aber klar, wenn man sich in so einer Regierung so verausgabt in der Überzeugungsarbeit eines Koalitionspartners, mit dem man es ja nicht immer nur leicht gehabt hat, dann kommt manchmal genau das zu kurz, worum es mir jetzt in diesen nächsten Jahren einfach sehr intensiv geht, nämlich den Menschen zuzuhören, was sie sich von den Grünen als Partei eigentlich erwarten, was sie von uns brauchen. Und das war das Programm, mit dem ich dann gestern am Bundeskongress auch angetreten bin. Meine politische Heimat, die Grünen als Partei wirklich an der Seite der Menschen zu positionieren und auch daran gemeinsam zu arbeiten, dass uns das wieder besser gelingt. Und das ist kein Widerspruch zum Regieren, das ist einfach nur die nächste Etappe.
Gut, da müsste man sagen, dass natürlich ja in jeder Koalition durchaus Überzeugungsarbeit zu leisten wird und deswegen durchaus eine Regierung auch verbrauchend sein kann. Aber weil Sie gesagt haben, Sie wollen zuhören, das haben Sie auch schon bei Ihrer Antrittsrede gesagt, dass Sie bekannt gegeben haben, anzutreten. Ihr Vorgänger Werner Kogler, den wir da auch im Bild gesehen haben vom gestrigen Bundeskongress, der hat auch zugehört. Und er erklärt im Interview, wieso doch sehr viele Menschen die Grünen so vehement ablehnen. Er nennt da eine Fusion aus Corona-Leugnern, Klimawandel-Leugnern und Putin-Freunden. Können Sie diese Menschen irgendwie erreichen oder ist das sogar mit Zuhören eine völlig verlorene Wählerschicht für die Grünen?
Also was Werner Kogler da immer und wieder beschrieben hat und nicht müde wird zu beschreiben, ist das, was wir vor allem in den sozialen Medien sehen. Und ich bin nicht naiv, da dieses Bild, das gerade auch die politischen Gegner von uns zeichnen, das wird natürlich in einer wilden Melange auch online ganz besonders befeuert und unterstützt. Aber mein Anspruch ist, dass die Grünen eine Partei sind, die wieder das Ohr ganz nah am Alltag, an den Lebensrealitäten der Menschen haben und von denen ausgehend Lösungen entwickeln, diese Anliegen, diese Wünsche, diese Sorgen in konkrete Politik übersetzen. Und ja, mein Anspruch ist, dass wir für möglichst viele Menschen in diesem Land auch tatsächlich wieder ein attraktives Angebot sind, dass sie wissen, sie können sich auf uns verlassen, nicht nur bei Klima, sondern bei ganz vielen anderen Fragen.
Glauben Sie, dass das gelingen kann, gerade bei dieser Wählergruppe, wie von Werner Kogler zitiert, Putin-Freunde, Klimawandel-Leugner, Corona-Leugner?
Ohne Zweifel gibt es in einer Gesellschaft ein Meinungsspektrum, das sehr breit ist. Da gibt es Menschen, die sind weiter weg von dem, wovon ich überzeugt bin. Also mit jemandem, der den Klimawandel leugnet, wird es wahrscheinlich schwierig sein, eine politische Einigung zu finden. Dann kann man sich immer noch als Menschen begegnen. Aber es gibt ganz viele Menschen in diesem Land. Und ich war ja auf Tour die letzten Wochen, die mir mitgeben, die uns mitgeben, was sie von den Grünen brauchen. Und da ist jeder Einzelne und jede Einzelne, die ein Stück des Weges jetzt mit uns gehen mag und uns als Verbündete sieht, eine Stärkung der Sache und auch ein Schritt in Richtung wieder einer starken Grünen Partei.
Sie haben es gestern auch in der Rede angesprochen, 3 Krisen haben die Regierungsarbeit geprägt. Da haben Sie genannt Corona eben, da haben Sie genannt Kriege unter anderem. Und das ist natürlich jetzt auch ein aktueller Krisenherd mit dem Iran. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist derzeit unterwegs im Nahen Osten. Heute ist sie in Israel. Agiert Ihrer Meinung nach die israelische Regierung völkerrechtswidrig in Gaza und im Iran?
Wir haben, und das dürfen wir nie vergessen, wir reden über 2 sehr unterschiedliche Situationen und 2 unterschiedliche Konfliktherde. Aber wenn wir über Gaza sprechen, dürfen wir nie vergessen, was war der Auslöser der aktuellen Auseinandersetzung. Das war ein brutaler Angriff der Hamas und es sind noch immer israelische Geiseln in Haft oder in Geiselhaft, ja, im Gazastreifen. Da hat Israel das Recht, auch sich zu verteidigen und dagegen auch vorzugehen. Aber auch für Israel gilt eine Verantwortung. gilt eine Verantwortung, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten, gilt der Verantwortung, Menschen humanitäre Versorgung zukommen zu lassen. Deswegen haben wir das auch im Nationalrat thematisiert und auch die Außenministerin aufgefordert, das stark auch einzubringen, nicht nur vor Ort, sondern auch in den EU-Gremien. Bei der Diskussion zum Beispiel über das Assoziierungsabkommen mit Israel, wir müssen hier auch überlegen, wie kann die EU hier den Druck auch erhöhen auf Israel, um hier die humanitäre Versorgung sicherzustellen.
Das hat auch Ihr Vorgänger Werner Kogler angesprochen mit einer, Zitat, härteren Gangart gegenüber Israel. Das könnte einerseits das Assoziierungsabkommen für wirtschaftliche Regeln zwischen unseren beiden Ländern betreffen, aber auch einzelne Sanktionen gegen Israel von österreichischer Seite aus. Sind Sie dafür, dass das Assoziierungsabkommen mit Israel suspendiert wird oder dass es Sanktionen geben soll gegen Israel?
Österreich steht historisch aus gutem Grund und unverbrüchlich an der Seite des Staates Israel. Aber das muss man und das darf man trennen vom Handeln einer Regierung, die derzeit in Israel an der Macht ist. Und ja, wir haben auch in unserem Antrag gefordert, das nicht nur zu prüfen, wie es um das Assoziierungsabkommen steht, sondern es auch teilweise oder zeitweise ist das richtige Wort hier auszusetzen. Wie gesagt, die humanitäre Lage braucht wirklich unsere Aufmerksamkeit und da muss die Europäische Union auch den Druck erhöhen.
Ein grünen Urgestein hat sich geäußert, Parteimitbegründer Andreas Wabel, der rechnet im Standard ab mit dem Abschied vom Pazifismus der Grünen. Wabel schreibt da, wir nehmen die Aushöhlung der Neutralität widerstandslos hin, nehmen Aufrüstungspolitik zur Kenntnis und liebäugeln mit der EU-Armee und das alles stärke die Rüstungsindustrie und die Militärapparate. Damit würden die Grünen Glaubwürdigkeit verlieren. Ist diese DNA der Grünen, nämlich der glaubwürdige Pazifismus, heute obsolet geworden?
Die Grünen sind geformt als Partei, als Bewegung, wir als Menschen in dieser Partei vom Wunsch aus der Friedensbewegung, dass niemand auf diesem Planeten sich vor Zerstörung, vor Krieg, vor Tod, vor Leid, vor Mord fürchten muss. Aber ich habe vorher erzählt, ich war in diesem Land unterwegs und wenn wir ein Oberösterreicher junger Mann in die Augen schaut und sagt, er fürchtet sich ernsthaft davor, dass er einen Krieg ziehen muss, dann bricht mir das Herz. Aber wir müssen sehen, die Situation, vor der wir uns fürchten, ist in anderen Weltgegenden Realität und ist sehr nah bei uns zu Hause Realität, in der Ukraine zum Beispiel. Und deswegen kann auch für die Grünen aus dem etwas, können wir nicht teilnahmslos zuschauen, wenn Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, weil wir sehen, gerade in diesen Situationen, Frieden ist nicht selbstverständlich. Frieden, Demokratie, Menschenrechte müssen jeden Tag wieder aufs Neue verteidigt werden. Ich meine das nicht nur militärisch, ja, aber auch die Neutralität erlaubt es nicht nur, sondern gebietet, dass man sich militärisch verteidigen kann. Und das heißt, ich glaube, diese Erkenntnis gehört einfach dazu. Neutralität ist eine Teilnahmslosigkeit. Neutralität darf keine leere Floskel bleiben. Sie ist und bleibt der Rahmen unseres Handelns, dass Österreich militärisch neutral ist. Aber das heißt auch, wir dürfen nicht teilnahmslos zuschauen, wenn in unserer Nachbarschaft wie in der Ukraine so etwas passiert.
Aber weil Sie das Beispiel des jungen Oberösterreichers genannt haben, der Angst hat, irgendwann in den Krieg ziehen zu müssen, vielleicht sind aus der Sicht von vielen Menschen in Österreich vielleicht die heutigen Freiheitlichen mit ihrem strikten Nein zur Einmischung pro Ukraine, also auch zu Waffenlieferungen und politischer Unterstützung der Ukraine, zu Nein zu jeglicher Sanktion gegen Putin und zu Nein zur Aufrüstung Europas, die für viele Menschen vielleicht glaubhafteren Pazifisten geworden als die Grünen.
Das, was die Freiheitlichen hier propagieren, hat nichts mit Frieden zu tun. Das, was die Freiheitlichen hier propagieren, das ist Unterwerfung. Sie sagen, die Ukraine soll sich unterwerfen. Denn wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann ist die Ukraine weg. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, dann ist dieser Krieg aus. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung und diese Klarheit, die müssen wir auch in unserer Analyse haben. Alle von uns wünschen sich nichts sehnlicher als Frieden. Aber das muss ein gerechter Frieden sein. Das muss ein Frieden sein, der nicht auf Unterwerfung beruht. Und das unterscheidet uns dann schon auch deutlich von den Freiheitlichen.
Ich möchte kurz noch zum Frauenthema kommen. Frau Gewessler, Sie sind die fünfte von 10 Frauen an der Spitze dieser Partei. Das ist natürlich in Österreich einmalig, klarerweise aus der Geschichte heraus. Und sagen, dass die Frage, dass Frauen eigenständig entscheiden können, wie viel sie arbeiten, bei den Grünen künftig mindestens genauso viel Platz haben soll, wie die Frage nach Geschlechterpronomen. Das haben Sie erwähnt in Ihrer Rede, als Sie bekannt gegeben haben, anzutreten. Daher zur Klärung, wie die Grünen unter ihrer Führung zur Pronomenfrage überhaupt stehen. Sollen Ihrer Meinung nach Transfrauen in allen Bereichen der Gesellschaft und auch des Alltags, also politisch, rechtlich, räumlich, so behandelt werden wie biologische Frauen oder nicht?
Also zuerst, Transfrauen sind Frauen und das heißt, wir müssen uns in all diesen Bereichen, ja, Regeln geben, schauen, wie wir das umsetzen. Aber warum habe ich den Satz so formuliert, wie ich ihn formuliert habe? Ich war in ganz vielen Gesprächen unterwegs in diesem Land und in der Partei und wir haben viele Gespräche geführt. Und die Grünen sind eine Partei der Selbstbestimmung und des Feminismus. Und das schließt sich weder aus noch und ist seit 20 Jahren unser Programm. Aber die allermeisten Frauen, mit denen ich Gespräche geführt habe, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Parteien, wovor fürchten sie die gerade? Was sind deren Anliegen gerade? Finde ich eine gut bezahlte Arbeit? Habe ich Kinderbetreuung? Fühle ich mich sicher am Weg nach Hause? Kann ich mich sicher fühlen in dieser Weltlage? Und dieselben Menschen, die jetzt queere Rechte einschränken, zum Beispiel in Ungarn, wir haben es gesehen mit der Pride am Wochenende, mit dem Versuch Viktor Orbans, Sichtbarkeit von queeren Menschen einzuschränken. Das sind die im Schritt danach Frauenrechte einschränken. Wir haben hier einen Auftrag, stark dagegen zu halten und hier auch, das ist die zentrale Auseinandersetzung gerade, um die es geht und um die müssen wir uns auch kümmern.
Aber am Anfang haben Sie den kurzen Satz gesagt, Transfrauen sind Frauen. Das heißt eben nochmal zur Präzision, in allen Bereichen der Gesellschaft und des Alltags sind Sie wie biologische Frauen zu behandeln, Ihrer Meinung nach?
Wie gesagt, die Grünen sind eine Partei der Gleichstellung, waren das schon immer, eine Partei der Selbstbestimmung waren das schon immer. Was das in welchem konkreten Rahmen wie heißt, muss man dann jeweils in unterschiedlichen Bereichen festlegen. Beispiel Spitzensport, da brauchen keine Zurufe aus der Politik. Da können sich die Vereine und die Organisationen auch selbst gut diese Regeln geben. Aber mein Anliegen ist, mich um die großen Fragen zu kümmern, um die es geht. Und wir sehen an Rollback, an Pushback, an autoritären Rückschritt, sowohl bei queeren Rechten als auch bei Frauenrechten. Und es kommt immer aus derselben Richtung und darum geht's.
Sie kritisieren vehement die Streichung des Klimabonus und anderer klimapolitischer Maßnahmen der jetzigen Regierung anstelle anderer Ausgaben, wie Sie schon in mehreren Interviews jetzt gesagt haben. Aber haben Sie nicht selbst der jetzigen Regierung quasi den Elfer aufgelegt, weil der Klimabonus nicht gleich viel gekostet hat, wie die CO2-Steuer eingebracht hat, also aufkommensneutral war, sondern eben so viel mehr, nämlich um rund 3 Milliarden mehr gekostet hat. Und daher die Regierung natürlich sagen kann, tut mir leid, wir müssen sparen, das muss jetzt weg. Das wäre ja nachhaltig auch gegangen.
Wenn es der Regierung darum gehen würde, den Klimabonus anzupassen, dann würden wir eine andere Debatte führen. Die Debatte kann man führen. Man kann sagen, okay, wir staffeln ihn stärker sozial. Oder wir können überlegen, wie wir abschmelzen. Oder es gibt viele Möglichkeiten, ihn anzupassen.
Warum haben Sie es nicht gemacht in der Regierung?
Zu streichen.
Aber warum haben Sie es nicht gemacht
in der Regierung? Wir haben genau das begonnen, zum Beispiel mit einer Versteuerung für die oberen Einkommen. Das heißt, ihn sozial zu staffeln. Das könnte man natürlich fortführen. Da hätte die Regierung in mir eine Verbündete sogar. Haben wir auch selbst vorgeschlagen. Aber um diese Debatte geht es ja nicht. Und um diese Debatte geht es auch dieser Bundesregierung nicht.
Sie meinen also, nur ganz kurz, um das zu präzisieren. Sie meinen, um das zu präzisieren, sollte der Klimabonus, wenn der aufkommensneutral 1:1 wie die CO2-Steuer gestaltet worden wäre oder würde, dann würde das wohl nicht gestrichen werden von der jetzigen Regierung?
Nein, ich schaue nur, was hinter dieser aktuellen Diskussion steht. Und das müssen Sie mich kurz ausführen lassen, weil es mich schon langsam ärgert. Es geht dieser Regierung nicht darum, irgendwas im Klimabonus besser zu machen. Sonst würden sie es ja tun. Die SPÖ hat das jahrelang gefordert. Okay, sie würde es sonst tun. Es geht ihr nicht darum. Es geht darum, möglichst lange über den Klimabonus zu reden, um abzulenken davon, was das eigentlich bedeutet. Ich habe das Gefühl, diese Regierung agiert nach dem Gefühl, nach dem Motto, wenn wir so oft genug den Grünen versuchen umzuhängen, dann fällt niemandem auf, dass die 1000 Euro Klimabonus für eine Familie im Waldviertel richtig viel Geld sind und gerade für die Familie, die darauf angewiesen ist. Oder dass die Frau in der Wiener Gemeindewohnung, die sie die Heizung nicht selber aussuchen hat können, der werden diese 100 Euro und also mehrere 100 Euro Klimabonus mit ihrer Tochter dringend fehlen. Anpassen, Sozialstaffeln, gerne, aber das ist nicht die Diskussion, die wir führen. Die Regierung will mit dieser Diskussion ablenken davon, wo sie gerade dieses Budget konsultiert, auf Kosten der Schwächsten, auf Kosten der Frauen, auf Kosten der Kinder.
Jetzt haben Sie, Frau Gewessler, natürlich gleich den Elfmeter selbst aufgelegt, weil unser Duell gibt es gleich nachher zur Klimapolitik, nämlich zwischen Rot und Grün, Julia Herr und Lukas Hammer kommen zu uns. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Danke für den Besuch.
Herzlichen Dank.
Und hier gibt es nur eine ganz kurze Pause, meine Damen und Herren. Und dann Julia Herr, Lukas Hammer, Rot gegen Grün zur Klimapolitik in Österreich. Bis gleich. Schönen guten Abend nochmal auf Puls 24. Wir sind zurück bei Beide Seiten live. Eben war die neue Grünen-Chefin Leonore Gewessler zu Gast hier im Studio. Und wir machen gleich nahtlos weiter mit der Klimapolitik-Debatte, mit dem Streitgespräch. Bei uns zu Gast heute SPÖ-Vize-Club-Chefin Julia Herr und Klimasprecherin der Sozialdemokraten. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Und herzlich willkommen Lukas Hammer, Grünabgeordneter und Umweltsprecher der Partei.
Hallo.
Zuerst würde ich vorschlagen, dass wir uns einmal die Lage anschauen, meine Damen und Herren. Es ist der letzte Junitag heute. Mit fürchterlichen Werten in ganz Europa, 46 Grad Rekord in Spanien, über 40 in Frankreich und auch Rekord-Juni-Werte in Österreich. Wir haben hier eine Grafik eingeblendet, die alle österreichischen Junis im Schnitt seit Messbeginn einträgt. Das ist vor 260 Jahren gewesen. Rot heißt, der Juni war im Vergleich zu warm, blau heißt, er war zu kühl. Und seit 30 Jahren gibt es nur noch zwei Junis, die etwas zu kühl waren im Durchschnitt. Und seit 20 Jahren ist jeder einzelne Juni zu warm oder viel zu heiß. Jeder einzelne. Und ausgerechnet jetzt, Frau Herr, wird Geld beim Klimaschutz gekürzt. Wie passt das denn zusammen?
Naja, ich glaube, wir haben eigentlich eines der höchsten Klimabudgets, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut. Es stimmt, es wurde jetzt gekürzt im Vergleich zu den 2-3 Jahren davor. Man muss aber auch sagen, dass die Budgets da auch quasi Krisenmaßnahmen mit drin waren, die ja nie langfristig geplant waren. Also wir haben eigentlich im Schnitt ein sehr hohes Klimabudget, verglichen auch mit den Anfangsbudgets zum Beispiel von Grünen und ÖVP. Natürlich ist es weniger als vorher und als Klimaschutzsprecherin sage ich natürlich, mehr ist immer besser. Man muss aber dazu sagen, das Geld ist einfach nicht mehr da. Die Klimapolitik der letzten 5 Jahre können wir uns nicht mehr leisten, weil das Geld ist ausgegeben. Und jetzt müssen wir schauen, dass das Geld, was da ist, treffsicher verwendet wird. Das heißt, dass es zum Beispiel nicht mehr eine 75% Förderung gibt für Menschen, die Top-Gehälter beziehen, die Manager sind, die sich vielleicht auch mit ein bisschen weniger Förderung leisten können, sondern dass man schaut, dass das Geld wirklich dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird. Und lassen Sie mich nur noch einen Satz sagen. Es ist eben das größte Sparpaket seit dem Zweiten Weltkrieg, das wir jetzt schnüren mussten. Nicht, weil wir das als SPÖ verursacht haben, aber wir übernehmen jetzt hier Verantwortung. Und wir haben es trotzdem geschafft, gerade beim Klimaschutz zu investieren. Also zum Beispiel für die thermische Sanierung gibt es jetzt wieder frisches Geld ab 2026, insgesamt über 1 Milliarde Euro. Das heißt, es wird hier wirklich trotzdem investiert.
Also es wurde gekürzt, sagte Frau Herr, aber eben es musste gekürzt werden. Da gibt es eine Alternative, Herr Hammer.
Es gibt immer Alternativen. Also es gibt keine Alternative. Das ist ein Satz, den wir aus dem neoliberalen England kennen von der Maggie Thatcher. Es gibt immer Alternativen. Das Budget ist Ausdruck in Zahlen gegossene Politik. Und für manche Dinge ist ja schon Geld da. Ja? Also für klimaschädliche Subventionen ist Geld da. Für die Schaffung neuer klimaschädlichen Subventionen ist Geld da. Also es ist eine klimaschädliche Subvention, die wir abgeschafft haben, die Befreiung der Nova für Lieferwegen, die ist wieder eingeführt worden, und auch die Verdreifachung des Pendler-Euros, dafür ist Geld da. Die Frage ist...
Für Lieferwegen aber exklusive dieser großen Pickups?
Nein, also da ist zwar was geändert worden, aber es wird immer noch so sein, dass die meisten Pickups, und das sind die dreckigsten Auto auf der Straße, dass die von der Nova befreit sein werden. Das wird diese Autos um viele tausend Euro verteuern. Aber das Problem ist, dass es hier in die falsche Richtung ging. Und wir sehen heute in ganz Europa, das ist ja kein Sommerspaß, dass es jetzt ein bisschen heißer wird. Das ist wirklich tödlicher Ernst, diese Klimakrise. Wir hatten Wir haben jetzt schon mehr Hitzetote als Verkehrstote, das könnte sich noch verdoppeln bis 2030. Wir haben letztes Jahr gesehen, was passiert, wenn sich das Mittelmeer derart aufheizt. Das Mittelmeer ist heute heißer, als es zur selben Zeit letztes Jahr war, wenn sich das dann abregnet. Also wir haben hier ein massives Problem. Ich glaube auch nicht, dass wir das anders bewerten. Natürlich ist es so, dass aus meiner Sicht, wenn wir uns das heute anschauen, diese Dramatik, dann ist es das Kürzen am falschen Ort beim Klimaschutz, weil wir kürzen, also die Regierung kürzt hier bei unserer Zukunft. Das sind ja auch Investitionen, die getätigt werden in Österreich. Also das zahlt sich ja doppelt und dreifach aus. Sagen ja nicht nur wir, sagt auch die Arbeiterkammer, sagt das Momentum-Institut, dass das, dass hier falsch gekürzt wird. Natürlich muss man sparen. Sparen ist immer gut, aber kopflos kürzen, das ist nicht gut.
Also einerseits kritisieren Sie das Kürzen, andererseits aber auch das Fortsetzen der klimaschädlichen Subventionen. Zu denen komme ich auch. Aber Sie haben kurz einen Einwand gehabt, als es um die Befreiung der Nova für Lieferwegen oder für Pickups ging. Da haben Sie gesagt, das ist sachlich falsch.
Das ist sachlich falsch, weil es gibt jetzt tatsächlich dort, was quasi betrieblich notwendig ist, also ein Handwerker zum Beispiel, der den Pickup braucht, weil er dort seine Geräte transportiert. Für den, ja, da stimmt es, aber für alle anderen ist es eigentlich so, dass jetzt mehr gezahlt wird. Also das ist einfach eine Falschdarstellung. Wir haben hier sehr hart verhandelt und ich glaube, dass das insgesamt sogar einen Beitrag sein wird, wo jetzt wieder mehr Nova gezahlt werden wird. Vielleicht rechnet sich das der Herr Hammer da auch nochmal nach, weil uns das auch wirklich wichtig war, sozusagen genau hinzuschauen.
Und aber zum Punkt klimaschädliche Subventionen, die fortgesetzt werden.
Ja, also die klimaschädlichen Subventionen, die laufen weiter, das stimmt. Aus meiner Sicht kann man da aber sehr wohl ansetzen und das soll ja auch passieren. Also unser Finanzminister hat doch gesagt, die Arbeitsgruppe, die noch eingesetzt wurde unter Leonore Gewessler, die wird auch weiterhin tagen. Die gibt es ja auch noch nicht so lange und die wird hoffentlich Ergebnisse bringen, weil natürlich müssen wir uns auch im Steuersystem anschauen, wo soll Geld sinnvoll hinfließen. Und ich glaube, das ist auch Klimaschutz muss nicht immer mit der Gießkanne passieren. Also da brauchen wir schon ein Umdenken. Wir müssen nicht alles mit Budget zuschütten, dass ich mit meinem Gehalt oder wir als Abgeordnete einen Klimabonus bekommen haben. Das war nicht notwendig. Das hat auch keinerlei CO2 eingespart, sondern das war eine Kompensation, die nicht alle brauchen. Und dementsprechend muss man einfach treffsicher hinschauen in einer Zeit, in der eben so viel Budget die letzten 5 Jahre ausgegeben worden ist wie nie zuvor. Also nur wenn ich an die Corona-Förderungen zum Beispiel denke, wenn man die treffsicher gemacht hätten, hätten wir den Semmering-Basistunnel 2-mal bauen können. Also da wäre schon eine sinnvollere Budgetpolitik die letzten 5 Jahre möglich gewesen, dann wäre jetzt auch mehr Geld da. Aber es ist, wie es ist. Das ist auch Vergangenheitsbewältigung und bringt uns jetzt nichts. Sondern ich glaube, wir müssen uns auch anschauen, was kann man gesetzlich machen, um Klimaschutz voranzutreiben. Zum Beispiel gerade jetzt, wo so viele Menschen in der Wohnung schwitzen, wie kann man auch zum Beispiel das Mietrecht ökologisieren? Wie kann man schaffen, dass man dort ansetzt, dass eine thermische Sanierung zum Beispiel stattfindet? Das bringt dem Klimaschutz etwas, das bringt den Mieter und Mieterinnen etwas, das bringt allen etwas, dass man zum Beispiel sagt, das Mietrecht muss auch schauen, ist das jetzt eine sozusagen thermisch gut sanierte Wohnung? Ist da auch ein modernes Heizsystem drinnen oder ist das die fossile Vergangenheit? Also ich glaube, es gibt ja auch gesetzlich viele Hebeln, zum Beispiel ein Klimagesetz. Das ist jetzt seit über 1000 Tagen überfällig. Wir wollen heuer noch eins beschließen, dass
vor dem Sommer klar ist. Kurzer Einwand, weil Norbert Totschnig, der Klimaminister der ÖVP, hat gesagt, das kommt noch vor dem Sommer.
Das habe ich auch gehört. Ich freue mich, wenn es vor dem Sommer noch kommt. Bei mir ist es noch nicht angekommen, aber ich gehe davon aus, dass wir das heuer noch beschließen werden. Für mich natürlich jeden Tag früher, desto besser.
Kurz besprechen wir die Maßnahmen, die Sie vorgeschlagen haben, was die Wohnung und das Mietrecht betrifft. Ich möchte aber noch kurz bei der sozialen Treffsicherheit bleiben, weil Frau Herr das angesprochen hat, dass da zu viel profitiert haben von guten Einkommen, was eigentlich nichts gebracht hätte.
Naja, also Fakt ist, wir haben in den letzten Jahrzehnten war Klima- und Umweltförderungen immer für alle gleich, nicht nach dem Einkommen. Wir haben zum ersten Mal die soziale Brille bei den Klimaförderungen aufgesetzt und haben gesagt, okay, es gibt eine Gruppe an Menschen, denen nützt auch eine Förderung nichts, wenn wir 50%, 60%, 70% zahlen, nämlich mit sehr niedrigen Einkommen. Für die haben wir eine spezielle Förderung gemacht, nämlich 100% der Heizung. Nämlich Menschen, die wirklich so wenig Einkommen haben, dass sie sich überhaupt keine neue Heizung leisten können, auch mit viel Förderung. Ja, es stimmt, man kann Förderungen effizienter gestalten. Das Problem ist nur, wir haben einen CO2-Preis eingeführt und damals mit dem Versprechen, dass das Geld, das wir einnehmen, wieder an die Haushalte zurückkommt. Dann haben wir einen regional gestaffelten Klimabonus eingeführt und dann hat insbesondere die Kollegin Herr gemeint, ja, das ist sozial nicht ganz gerecht, weil Leute am Land die profitieren davon mehr und die Leute, die zu Hause zur Miete wohnen, die profitieren weniger, weil die können sich die Heizung nicht aussuchen. Das Problem ist, ihr habt jetzt allen den Klimabonus gestrichen und als Kompensation den Pendler-Euro verdreifacht. Das bringt aber den Leuten, die zur Miete leben, nichts. Das ist unsozial. Das ist wirklich unsozial, weil die Leute werden jetzt einfach im Stich gelassen.
Ja, also stimmt ja so auch nicht ganz, weil es wurde ja für den Klimabonus viel mehr Geld ausgegeben, als durch die CO2-Bepreisung eingegangen.
Darüber können wir reden.
Darüber muss man noch reden und dementsprechend
aber ihr habt es allen
sagen,
gekürzt,
dass der Klimabonus zum Schluss, das waren 2 Milliarden Euro fast, die hier ausgegeben worden sind, ohne irgendeinen Effekt auf CO2. Also mit diesen 2 Milliarden Euro, und das ist wirklich viel Geld, wurde ja keinerlei CO2 eingespart und das können wir uns jetzt in der Form einfach nicht mehr leisten. Wir müssen jetzt sparen.
Das war auch nicht
der Sinn. Und ich sage auch dazu, das ist auch kein Selbstzweck. Wir sparen ja nicht, weil wir sparen wollen, sondern wir sparen jetzt, um den Staatshaushalt wieder in Ordnung zu bringen, dass wir uns dann auch das Geld für die Zinsen sparen können und dann in Zukunft schon wieder langfristig in den Klimaschutz investieren können. Also ich glaube, das ist jetzt sinnvoll zu sagen, wir räumen dieses Budgetdesaster jetzt einmal und für alle mal auf und haben dann wieder mehr Chancen auch für die Zukunft sozusagen zu investieren. Das ist jetzt im Jahr 2025 einfach notwendig.
Die Replik von Herrn Hammer kommt gleich, aber es gibt noch eine Replik an Sie, direkt von Leonore Gewessler, der Grünen-Chefin, die genau zum Klimabonus vorher hier im Studio Folgendes gesagt haben, hat. Das könnt ihr bitte kurz zuspielen.
Es geht dieser Regierung nicht darum, irgendwas im Klimabonus besser zu machen. Sonst würden sie es ja tun. Die SPÖ hat das jahrelang gefordert. Okay, sie würde es sonst tun. Es geht ihr nicht darum. Es geht darum, möglichst lange über den Klimabonus zu reden, um abzulenken davon, was das eigentlich bedeutet. Ich habe das Gefühl, diese Regierung agiert nach dem Motto, wenn wir so oft genug den Grünen versuchen umzuhängen, dann fällt niemandem auf, dass die 1.000 Euro Klimabonus für eine Familie im Waldviertel richtig viel Geld sind und gerade für die Familie, die darauf angewiesen ist.
Es trifft also doch sehr viele Menschen, sagt Leonore Gewessler.
Es trifft jeden, wenn es den Klimabonus nicht mehr gibt. Das kann man ja offen aussprechen. Es hat auch niemand gesagt, dass es lustig ist, jetzt das Budget zu sanieren. Aber trotzdem muss man es jetzt machen. Und wir haben als SPÖ gesagt, wir haben es nicht verursacht, das Chaos. Aber wir übernehmen jetzt trotzdem die Verantwortung. Und ich will nur sagen, ein bisschen ist das schon verfehlte Politik, wenn ich glaube, dass auch Sozialpolitik nur dadurch funktioniert, dass ich jemandem ein Geld überweise. Wir haben ganz viele Maßnahmen, zum Beispiel eine Kindergrundsicherung, die wir etablieren wollen, die nicht nur durch quasi Geld Transfer, sondern auch durch Sachleistungen funktioniert. Wir wollen jetzt für alleinerziehende Mütter, eine Gruppe, die besonders stark von Armut betroffen ist, endlich eine Unterhaltsgarantie einführen. Es gibt ganz viele Maßnahmen im Regierungsprogramm, die sich wirklich zielgerichtet an jene richtet, die besonders brauchen. Und nicht alles wird einfach mit einer Geldüberweisung zu lösen sein. Manches einfach auch durch sinnvolle Gesetze und durch gute Sachleistungen. Wir investieren jetzt zum Beispiel viel mehr Geld in die Bildungseinrichtungen, auch in die Kindergärten. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Leistung, die wirklich vor allem Kindern in armutsbedrohten Haushalten besonders viel bringen wird.
Ja, also ich bin schon der Meinung, dass Sozialpolitik schon auch heißt, dass man Menschen, die es braucht, dass man denen auch Geld überweist. Ja, deswegen haben wir zum Beispiel die Familienleistungen automatisch an die Inflation angepasst. Das hat jetzt leider insbesondere die SPÖ eingefroren. Und ich bin auch schon auch der Meinung, dass wir bei der ökosozialen Steuerreform, das, was wir gemacht haben, dass wir endlich einen fairen CO2-Preis eingeführt haben. Ich kann mich erinnern, du warst die Einzige in der SPÖ, die dafür war. Die SPÖ war immer dagegen. Deswegen ist es nie passiert. Wir haben es gemacht. Wir haben aber gesagt, wir wollen, dass Klimaschutz sozial gerecht ist. Deswegen das Geld, das wir einnehmen. Es ist ja nicht nur so, dass der Klimabonus einfach ausgegeben wurde, ohne dass wir das eingenommen haben. Der Staat hat Geld eingenommen. Er nimmt jetzt auch noch Geld ein, weil die Leute für CO2 zahlen einen fairen Preis und dieses Geld kommt wieder an die Haushalte zurück. Was man hätte machen können, ist, dass man sagt, okay, wir tun das sozial staffeln. Ja. Die Leute, die das mehr brauchen, die bekommen mehr. Die, die das weniger brauchen, bekommen weniger. Ihr habt es allen gekürzt. Das war nicht notwendig. Man hätte stattdessen klimaschädliche Subventionen abbauen können. Man hätte stattdessen bei den mit den breiten Schultern, Stichwort Vermögens- oder Erbschaftssteuer, etwas machen können. Das ist eine Entscheidung gewesen. Ich bedauere diese Entscheidung. Das muss man halt so zur Kenntnis nehmen. Aber es nützt nicht, sich dann immer an den Grünen abzuputzen, die nie den Finanzminister gestellt haben, und so zu tun. Und das ist irgendwie auch ein FPÖ-Narrativ, dass jetzt der Klimaschutz daran schuld wäre, dass wir ein Budgetloch haben. Ja? Also das hat schon auch ganz andere Gründe.
Also erstens putze ich mich an gar niemanden ab. Wir beide sitzen jetzt hier. Ich sage immer ganz bewusst, das war die Vorgängerregierung. Da waren ganz augenscheinlich zwei Koalitionspartner und nicht nur die Grünen. Das ist mir ganz klar. Aber die Frage ist, diese Vergangenheitsbewältigung, wie sinnvoll das jetzt ist. Weil ich könnte jetzt noch ganz viele Punkte anführen, wo in den letzten Jahren sinnlos Geld ausgegeben worden ist. Man hat beispielsweise bei großen Unternehmen, die besonders in fossile Energie investieren, hat man die Körperschaftssteuer gesenkt. Das sind Milliardengewinne an Unternehmen, die eh schon milliardenschwer waren. War das in irgendeiner Art und Weise ökologisch? Nein, werfe ich es dir jetzt vor. Ja, spreche es jetzt aus, aber will gleich weitergehen zu einem nächsten Punkt, weil ich glaube, das wäre eigentlich sinnvoller, dass man sich jetzt gemeinsam überlegt, wie man halt sinnvoll weiterkommt. Wir wollen 2040 klimaneutral sein. Das war ein Ziel der letzten Bundesregierung. Wir haben als SPÖ auch dafür gekämpft, dass das weiterhin Ziel bleibt in Österreich. Wir haben es auch ins Regierungsprogramm hineingeschafft. Uns war das sehr wichtig. Und jetzt müssen wir uns anschauen, mit welchen Maßnahmen können wir das bis 2040 tatsächlich schaffen. Da wird es einerseits um budgetäre Maßnahmen gehen müssen. Ich habe es auch schon angesprochen, wir investieren auch frisches Geld in genau den Bereich Klimaschutz, zum Beispiel bei der thermischen Sanierung. Aber es wird auch gute Gesetze brauchen. Und es wird auch, und das lasse ich mir nicht nehmen, natürlich die sozial gerechten Maßnahmen brauchen. Zum Beispiel jetzt, wenn das ganze Land leidet unter der Hitze, müssen wir uns auch anschauen, wen trifft es besonders. Das sind zum Beispiel Bauarbeiter. Wir sitzen jetzt hier in einem gekühlten Studio. Wir sitzen im Parlament in einem gekühlten Haus. Sozusagen, da sind die Wände dick, das erhitzt sich nicht so schnell. Aber jeder weiß, dass die Hitze gerade manche Bevölkerungsgruppen immens trifft. Und es gibt, unsere Regelungen für Arbeitswelten sind aus den 90er Jahren. Wir müssen jetzt uns überlegen, was heißt das, wenn ein Bauarbeiter bei so vielen Grad draußen arbeiten muss? Was heißt das zum Beispiel für einen Kranführer? Da gibt es überhaupt keine Regelungen. In so einer Kabine von einem Kranfahrer kriegt es bis zu 46 Grad. Da hatten wir letztes Jahr einen Todesfall. Das ist nicht einmal geregelt. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch sozial gerechter Klimaschutz. Da geht es jetzt nicht automatisch um Milliarden, die man wieder mit der Gießkanne investiert, aber da geht es darum, dass man zum Beispiel eine neue Verordnung schafft. Wie muss denn in einem Jahr 2025, wo wir im Schnitt 30 Hitzetage haben, zum Beispiel in Wien, wie muss da das Arbeiten im Freien ausschauen und wie können wir da zum Beispiel auch Arbeitnehmer besser schützen?
Da habt ihr ja unsere volle Unterstützung. Also ich glaube, wir haben jetzt einfach, und das sehen wir diese Woche ganz besonders, wir haben jetzt den drittheißesten Juni seit den Aufzeichnungen hinter uns oder sind da am letzten Tag. Wir haben jetzt schon Folgen der Klimakrise, mit denen wir gemeinsam umgehen müssen. Ja. Und so wie du gesagt hast, diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, international, aber auch bei uns in Österreich, die leiden am meisten darunter. Und wir müssen alte Menschen, die sich keine Klimaanlage leisten können, die müssen wir schützen. Wir müssen unsere Städte grüner machen. Wir müssen die Autos aus den Innenstädten möglichst rausdrängen. Und wir müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das sind die Bauarbeiter, aber das sind auch, wie wir jetzt gerade erfahren haben, die Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, wo es unerträglich heiß ist, schon im Mai, schon im Juni, wo man gar nicht mehr unterrichten kann in einer Klasse, weil es so drückend heiß ist. Da müssen wir in die Renovierung, in die thermische Sanierung unsere Klassenräume, unsere Schulen investieren, es muss Dach- und Fassadenbegrünung investiert werden, weil so, also wir können den Menschen in unserem Land nicht zumuten, unter derartigen Umständen zu arbeiten.
Das heißt, glaube ich, was gemeinsam. Das heißt, Sie meinen auch letztlich, Frau Herr, dass sie investiert gehört, obwohl eben kein Geld da ist, so wenig, dass man es in den Klimabonus komplett gestrichen hat in dieser Bundesregierung. Aber Sie haben vorher das Klimaziel von 2040 angesprochen. Österreichisches Regierungsprogramm, bis 2040 soll Österreich null CO2, also klimaneutral als ganzes Land funktionieren. EU-Ziel ist erst 2050, da hätten wir noch 10 Jahre länger. Und da sagt der Klimaschutzminister Norbert Totschnig von der ÖVP in der ORF-Pressestunde, dieses EU-Klimaziel bis 2050, das ist die Pflicht. Andernfalls gibt es Strafzahlungen. Aber bis 2040, das, was Österreich vorhat intern, das sei die Kür. Das könnte man ja auch bleiben lassen. Wie sicher ist denn dieses Anstreben der Null-CO2-Bilanz bis 2040?
Also für uns als SPÖ ist das Ziel der Klimaneutralität 2040 Pflicht und dementsprechend ist es auch im Regierungsprogramm und ich gehe davon aus, dass alle Regierungsmitglieder das auch mit vollster Unterstützung vorantragen, weil ich glaube, es geht eben um viel. Es geht einfach darum, dass wir auch unseren Kindern potenziell auch noch einen Planeten mit intakter Natur hinterlassen und wir sehen alle jetzt schon, was es bedeutet, wenn es immer heißer wird. Also ich glaube, das ist sozusagen Priorität.
Aber man ist jetzt schon hinten nach, weil laut EU-Kommission ist das 48er Ziel, dass wir 48% Reduktion, das sollen wir bis zum Ende des Jahrzehnts schon haben, bis 2030, das ist eigentlich schon sehr bald. Mit den bisher realisierten Maßnahmen würden die Emissionen aber nicht einmal um 45, sondern vielleicht bestenfalls ein bisschen über 40% sinken. Das ist ja viel zu langsam und dann sind wir schon hoffnungslos im Verzug.
Ja, das stimmt. Also die letzten Jahre sind die Emissionen etwas gesunken. Aber natürlich ist uns allen klar, dass das eine Riesenherausforderung ist. Trotzdem muss man sie benennen und trotzdem muss man es angehen. Und wie gesagt, ich glaube, es braucht auch noch einige gesetzliche Änderungen, dass dieses Ziel auch realistisch ist. Also mir ist das durchaus bewusst, dass wir da eine lange Aufgabenliste vor uns haben. Einige Punkte, die angesprochen worden sind, kann ich aber gleich aufgreifen. Wir beschließen jetzt in Kürze eine Änderung, die es Großstädten möglich macht, dass Innenstädte auch autofrei sein sollen. Das ist etwas, das steht jetzt kurz bevor. Bei den Schulen beispielsweise gibt es einen Schulentwicklungsplan, der vorsieht, wenn heute eine Schule neu gebaut wird oder umgebaut wird, dass auch schon die thermische Sanierung mitgedacht werden muss. Also es sind ja viele Maßnahmen schon im Laufen. Es werden aber hoffentlich noch mehr dazukommen. Ich glaube, wie gesagt, da gibt es noch einige Hebel, wo man drehen kann und das muss man einfach auch angehen.
Also ich höre das sehr gerne und ich freue mich auch darüber, dass es zumindest auf der Tonspur und rhetorisch hier einen Zuspruch zu diesen Klimazielen gibt. Das Problem ist nur, das eine ist, dass man Klimaziele aufstellt und auch sagt, man möchte es erreichen. Das andere ist, dass man Maßnahmen setzt, um die auch zu erreichen. Du hast es angesprochen, wir waren in den letzten Jahren, haben wir erstmals wirklich strukturell unsere Treibhausgasemissionen reduzieren können, insbesondere aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen. Und dieser Weg, den muss man konsequent weiterführen, konsequent weiterführen. Und das Problem ist, dass es derzeit in die falsche Richtung geht. Es ist nicht so schlimm wie vor 2019, aber es geht gerade wieder in die falsche Richtung. Und man muss schon, wenn man über Jahre eine Fehlentwicklung hat und glaubt, man kann einfach so weitermachen wie bisher, dann kann das nicht funktionieren. Wenn ich über Jahre Emissionen im Verkehrssektor, wenn die gestiegen sind und man einfach weiß, okay, das ist auch deswegen, weil einfach immer mehr Autobahnen gebaut wurden und gleichzeitig Regionalbahnen eingestellt wurden. Und jetzt, was macht die neue Regierung? Sie will wieder neue Autobahnen bauen. Sie will wieder Regionalbahnen einstellen. Und das geht sich nicht aus. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin für Klimaneutralität 2040 und ändere an dem alten Kurs, der dazu geführt hat, wo wir in den letzten Jahrzehnten hinmarschiert sind, nämlich eher zu den Klimaschutzschlusslichtern, wo wir versucht haben, das wieder aufzuholen, das jetzt einfach dann wieder aufnehmen. Also gerade in der Mobilitätspolitik braucht sie auch auf Seiten der Regierung bei ÖVP und SPÖ insbesondere Umdenken.
Ja, entschuldige, ich finde eigentlich, Lukas, wir sollten zusammenarbeiten, um den Klimaschutz etwas weiterzubringen. Offensichtlich, diese Regierung ist erst seit 100 Tagen im Amt. Du wirfst dir jetzt alles vor, was auch die letzte in 5 Jahren nicht zusammengebracht hat. Also dieses Klimaziel zum Beispiel, von dem die letzten 5 Jahre gesprochen worden ist, wollen wir ja jetzt wirklich erstmals gesetzlich beschließen. Das ist schon ein großer Riesenschritt. Wir sind derzeit das einzige Land in der EU, das keine gesetzlichen Klimaziele definiert hat. Wir wollen da jetzt endlich sozusagen den Riegel vorschieben und das sehr wohl in den Griff bekommen, dass es dann für alle Sektoren endlich Vorgaben gibt für den Verkehr, aber auch für die Landwirtschaft, auch für den Wohnbereich, auch für die Abfallwirtschaft. Also es muss ja für alle auch eine Klarheit geben, wohin geht die Reise, dass man gut mitmachen kann. Das wollen wir jetzt in einem ersten Schritt schaffen. Und dann, ja, wird es ganz viele verschiedene Maßnahmen brauchen, auch im Verkehr. Wir investieren jetzt haben wir gerade mehrfach erörtert, minutenlang, warum es schwierig ist, weil kein Geld mehr da ist. Nicht, weil es die SPÖ aus dem Fenster geschmissen hat, will ich nur noch mal dazu sagen, sondern andere. Und trotzdem investieren wir jetzt mehr Geld, um zum Beispiel den Schwerverkehr weg von der Straße, weg von den LKWs, hin auf die Schiene zu bringen, weil es viel umweltfreundlicher ist, wenn sozusagen der Warentransport nicht die Straßen vollstopft mit den LKWs, sondern auf der Schiene mit dem Zug passiert. Auch dafür zum Beispiel investieren wir jetzt mehr Budget. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme im Verkehrsbereich. Wir schaffen auch zum Beispiel, was das Top-Jugendticket betrifft, machen wir jetzt Lückenschlüsse, dass das auch für Lehrlinge gilt, die über Bundesländergrenzen arbeiten gehen. Wir haben auch im Verkehr ganz viele verschiedene Bereiche, die wir angehen. Und es wird kein einziges neues Verkehrsprojekt, Straßenprojekt geplant. Das ist auch dir bewusst, dass diese Formulierung da falsch ist. Da geht es darum, dass man Dinge umsetzt, die jahrzehntelang schon ausständig sind. Und auch die ist nicht einmal klar, ob alle Straßenprojekte kommen, sondern das wird derzeit aktuell evaluiert. Also ich glaube, man muss auch dieser neuen Bundesregierung eine Chance geben. Es haben nicht die Grünen das Thema Klimaschutz für sich alleine gepachtet. Es gibt viele Maßnahmen, um Klimaschutz voranzutreiben. Und das werden wir jetzt auch ernsthaft mit allem, was wir als SPÖ dazu beitragen können, tun und versuchen. Und es sind ganz viele Maßnahmen im Regierungsprogramm drinnen, die die vorige Regierung nicht hatte, wo ich glaube, die finden wir eigentlich beide gut. Also vielleicht schaffen wir es einfach auch konstruktiv zusammenzuarbeiten. Es ist vieles in Planung und das jetzt Stück für Stück abzuarbeiten. Und ja, das Klimaministerium ist nicht in Hand der SPÖ. Wir würden da vielleicht auch einiges anders machen. Es ist jetzt in der Hand der ÖVP. Aber trotzdem ist das, glaube ich, sehr gut, dass es diese Regierungskonstellation gibt. Wir werden das Beste rausholen. Ich bin davon überzeugt, dass alle Regierungsmitglieder das 2040-Ziel vor sich hertragen. Und hätten wir diese Regierung nicht gebildet, dann könnten wir ganz genau nachlesen, was unter einem Kanzler Kickl an Umweltpolitik passieren würde. Das würde unser Land nämlich wirklich in die Vergangenheit führen. Also ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt konstruktiv dieses Regierungsprogramm abarbeiten im Sinne aller Menschen, denen Klimaschutz wichtig ist.
Zwei Zusatzfragen. Die eine betrifft die ÖVP. Das Dieselprivileg bleibt in diesem Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP und mit den NEOS unangetastet.
Das Dieselprivileg ist eine dieser Maßnahmen, die jetzt in einer Arbeitsgruppe diskutiert werden.
Das würde vielleicht sogar 1 Milliarde noch bringen, 500 Millionen, je nachdem, wie viel da erhofft wird. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, die Sektoren im Klimaschutzgesetz, die dann genaue Zielvorgaben bekommen, wird es da auch Konsequenzen geben, wenn zum Beispiel Länder ihre Vorgaben nicht erfüllen?
Es ist, wie gesagt, sozusagen ein Entwurf noch nicht in Diskussion. Das Ministerium arbeitet mit Hochdruck daran.
Glauben Sie daran, Herr Hammer?
Naja, es geht ja nicht darum, dass es ein Klimaschutzgesetz gibt. Wir hatten schon ein Klimaschutzgesetz, das unter Rot-Schwarz beschlossen wurde, 2012. Das war ein Klimaschutzgesetz, es war leider vollkommen wirkungslos, insbesondere weil die Länder und Gemeinden nicht mit gemeint waren. Dazu bräuchte es eine Verfassungsmehrheit. Ich kann nur sagen, also von wegen sozusagen konstruktiv zusammenarbeiten, da sind wir natürlich auch zu Gesprächen bereit. Dass es auch für die Länder, die Bundesländer, bei denen so viel liegt an Umsetzungsverantwortung, auch verbindlich ist. Dazu brauchen wir eine Verfassungsmehrheit für ein Klimaschutzgesetz. Ich sage nur, aber das, was ich bisher kenne an Überlegungen und auch an Aussagen des Landwirtschaftsministers, dass es quasi ein Klimaschutzgesetz ohne Zähne braucht, da bin ich dann schon ein bisschen misstrauisch. Und man muss natürlich auch eines sagen, ein Klimaschutzgesetz gibt einen Rahmen vor. Idealerweise vielleicht auch mit Konsequenzen, vielleicht mit einem wissenschaftlichen Beirat und so weiter. Das erspart aber nicht, dass man in jeden einzelnen Sektor, in der Landwirtschaft, im Verkehr, Industrie, Maßnahmen setzt, um diese Ziele, die dort festgelegt sind, auch umzusetzen. Das Problem ist, alles, was ich bisher von dieser Regierung gesehen habe, und ja, natürlich, du hast recht, ihr seid noch nicht sehr lange im Amt, aber bisher habt ihr Klimaschutz zurückgefahren, ihr habt es teurer gemacht, wenn man ein E-Auto hat, ihr habt das Klimaticket auch verteuert, ihr habt den Kauf von fossilen Autos verbilligt. Derzeit geht es in die falsche Richtung. Wenn es dann aber darum geht, dass neue Klimaschutzmaßnahmen vorgeschlagen werden, Stichwort Regulierung und nicht nur Geld ausgeben, da sind wir voll dabei. Leider, und das muss ich schon dazu sagen, ich bin immer ein Freund von einem Mix an Maßnahmen in der Politik gewesen. Aber wenn wir in der vergangenen Legislaturperiode über Regulierung gesprochen haben, über politische Maßnahmen wie das Erneuerbare Wärmegesetz, das ist leider auch an der SPÖ gescheitert und nicht immer nur an der ÖVP. Ja, ich war in den Verhandlungen, du nicht, aber.
Ganz kurzes Schlussstatement noch, wir sind schon am Ende der Diskussion.
Ja, nein, ich kann nur zum Schluss nochmal sagen, ich glaube, es gibt viele Schrauben, an denen man drehen kann, zum Beispiel auch bei den Energiepreisen. Ja, wir wollen Klimapolitik machen durch Steuerung, nicht durch Teuerung. Die letzte Regierung hat die Energiepreise durchrauschen lassen, das hat uns eine unglaubliche Inflation beschert, die hat auch dazu beigetragen, dass wir dieses Budgetloch jetzt haben. Wir wollen auch bei den Energiepreisen ansetzen, auch da sind wir gerade in enger Abstimmung und wollen vor dem Sommer noch das erste Energiegesetz tatsächlich auf die Reise schicken, wo es dann darum gehen soll, dass auch 100% erneuerbarer Strom zum Beispiel möglich ist. Das ist auch ein Gesetz, das kann wirklich viel bewirken, wo es darum geht, wirklich Emissionen auch einzusparen. Auch das ist kurz davor, dass wir hier in den Beschluss gehen. Also ich glaube, es gibt vieles, wo man ansetzen kann und wir werden das auch tun. Und wie gesagt, für uns ist das Ziel der Klimaneutralität Priorität.
Beobachten wir jedenfalls weiter und ich bedanke mich herzlich für die Diskussion, Julia Herr bei uns und Lukas Hammer bei uns.
Dankeschön.
Und hier geht's weiter mit der Puls24-Doku-Reihe. Schönen Montagabend.